Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Finanzpodcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute begrüßen wir Caroline Wehrkampf bei uns im Aufnahmestudio. Sie ist selbstständige Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei, ganz schön im ersten Bezirk, gemeinsam mit ihrer Partnerin Valentina Philadelphi-Steiner. Sie ist verheiratet, Mutter von 3 kleinen Kindern, Gründerin des Juristinnen-Netzwerks Women in Law und noch so viel mehr. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Herzlich willkommen, liebe Caroline.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin.
Ja, wenn man sich die Intro so anhört, wie viele Stunden hat denn eigentlich dein Tag? Wie geht sich denn das alles aus?
Also natürlich hat mein Tag genauso viele Stunden wie die von allen anderen. Also die Frage ist natürlich eher, wie schafft man das alles? Und ich sage das auch immer meinen Freundinnen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass man mit der Mutterschaft einen Logistikmaster erwirbt.
Das ist cool.
Das ist gut. Ja. Genau. Ich glaube, dass man einfach... Man muss sich sein Dorf bauen, man muss sich sein Backup bauen und dann geht das schon alles. Bin ich fix davon überzeugt.
Super, der Logistikmaster, da hast du wieder einen doppelten oder dreifachen Master. Und alle Mütter und ja, auch Selbstständige.
Wie meine Tochter sagt, übel macht der Meister.
Ja. Ja. Willst du dazu noch was sagen oder nachher dann wieder weiter? Wie es sich ausgeht. Nein, ich fand das schon sehr beeindruckend. Aber Logistikmaster ist ein guter.
Nein, ich kann schon gerne noch was dazu sagen.
Also, ja. Nein, aber Caro, wir können auch gleich in die Richtung weitermachen. Also, wir wissen ja, ihr vertretet in der Kanzlei natürlich alle Menschen, die euch brauchen, das ist schon klar. Aber was uns jetzt, Lisa und mich, mit dir auch verbindet, vor allem ist ja der Einsatz für das Thema, dass sich Frauen eben wirklich auf ihre eigenen Beine stellen sollen, dass sie eigenverantwortlich und letztlich auch finanziell natürlich selbstständig und gut abgesichert sind. Jetzt kannst du als Anwältin da ja wirklich sehr, sehr viel bewirken und tust es auch. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen über deine Schwerpunkte erzählen, bitte.
Sehr gern. Also meine juristischen Schwerpunkte liegen im Familienrecht natürlich, aber im allgemeinen Zivilrecht, im Zivilprozessrecht. Das macht mir sehr großen Spaß. Im Familienrecht, dazu gehört dann auch noch natürlich Erbrecht. Und ich habe mich auch in meiner Vergangenheit schon mit Versicherungsrecht beschäftigt. Das hat durchaus auch mit dem Familienrecht einen großen Konnex, weil natürlich eine Scheidung bzw. auch das Zusammenleben versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. Mhm. Und dann gibt es noch Verbraucherschutzthemen, mit denen ich mich auch sehr gern befasse. Also da ist es ein breites Spektrum. Im Wesentlichen ist es aber, klingt das jetzt ein bisschen breiter als es ist, aber das Familienrecht ist ein Querschnittsthema und da spielen einfach ganz viele verschiedene Rechtsgebiete hinein. Und daneben natürlich auch ein bisschen die psychologische Seite, weil Beziehungen sind zwar rechtlich schwarz-weiß in Verträge, nicht Verträge zu kategorisieren, das ist sozusagen einfach das ganz banale juristische Korsett rundherum, aber man kann diese Dinge oft zwar juristisch lösen, aber dann sind sie keine gute Lösung für die Parteien. Also man muss auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben, finde ich, bei diesen Themen.
Ganz bestimmt. Und das sieht man dir schon an, dass man zu dir schnell Vertrauen gewinnt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und war vielleicht früher im Anwaltsbereich jetzt nicht so. Nicht? Da waren die anderen Eltern halt, die Herren ja vor allem in früheren Generationen dominierend. Und ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass du das sagst, dass du eben da auch das Gespür hast und damit dann quasi auf beiden Seiten, also rechtlich, aber auch persönlich gut wirkst.
Ich glaube auch, dass das wirklich wichtig ist. Ich sage das auch bei den Erstgesprächen gern dazu, dass man sich wohlfühlen muss, wo man hingeht. Also die Kolleginnen und Kollegen, wir haben alle die gleiche Ausbildung, sollte das Können irgendwo da sein, mit Sicherheit eine Spezialisierung, einmal da, einmal dort, aber man muss sich wohlfühlen, wo man betreut wird. Es ist der höchstpersönlichste Lebensbereich, ist einfach so.
Ja. Stimmt.
Ja. Super wichtig und auch voll schön, da auch so die Bilder, die man im Kopf hat von einem Anwalt, einer Anwältin, da auch ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Das find ich auch ganz, ganz gut. Ja, und Thema Familienrecht, Thema Beziehungen. Wie ist denn das, wann sollte man sich denn eigentlich Gedanken machen, welches oder sich beraten lassen, welches Lebensmodell für einen denn eben passt in seiner Partnerschaft? Das ist eine Lebensgemeinschaft, eingetragene Partnerschaft, Ehe, was gibt es denn da eigentlich zu beachten? Weil ich mache mir zum Beispiel auch Gedanken über die richtige Partnerschaftsform. Was würdest du denn auch Leuten in meiner Situation raten? Ganz viele Fragen auf einmal, weil es so spannend ist.
Also zum Ersten zum Zeitpunkt. Ja. Das ist natürlich wieder was sehr Individuelles. Also es gibt ja Menschen, die wissen schon früh, dass sie ein bestimmtes Lebensbild haben. Die machen sich da sicher schon früher Gedanken dazu. Dann gibt es einfach Situationen, in die man kommen kann, wo man sich auch die Gedanken machen muss, gezwungenermaßen. Ja. Also es kann ja auch mal passieren, dass man ungewollt schwanger wird zum Beispiel. Dann hat man ein Kind, um das man sich kümmern muss. Das hat finanzielle Folgen, das ist einfach so. Und da muss man sich dann vielleicht ad hoc zusätzlich zu den anderen tausenden Fragen, die einem dann in den Kopf schießen, auch mit dieser Frage beschäftigen. Und dann ist natürlich auch so, dass man, wenn man einen bestimmten Karriereweg beschreitet, irgendwann einmal ist ja die Hoffnung, dass man sich ein Vermögen irgendwo aufbauen kann. Und spätestens dann sollte man sich überlegen, wie man das am besten mit dem Partner sozusagen dann weiter betreibt. Ja? Weil ich meine, grundsätzlich haben wir eine Gütertrennung, auch bei der Eheschließung. Aber es ist natürlich so, dass dann, wenn man in der Ehe gemeinsam Vermögen schafft, und das ist natürlich zu zweit einfacher, ja? Also wenn zwei verdienen und man hat dann einfach mehr aus dem Pott, mit dem man arbeiten kann, dann sollte man sich überlegen, was man tut für den Fall, dass es doch nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Und gerade bei der Ehe, finde ich, muss man schon ein bisschen diese rosa Brille ablegen und ein bisschen über die Wahl des Hochzeitskleids hinaus denken, ja, und sich überlegen, was man tut für den Fall, dass es eben nicht funktioniert. Und es ist leider so, es werden wirklich viele Ehen geschieden. Mittlerweile die Durchschnittslebensdauer einer Ehe ist 10 Jahre. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass man so klassischerweise irgendwo zwischen 30 und 35 heiratet, und dann hat man aber in diesen 10 Jahren hat man ja die größte personelle Entwicklung, also erstens entweder Familie und Karriere oder Karriere oder einer nicht und einer schon, dann sind das 10 Jahre Planung, die man eigentlich recht überschaubar machen kann, finde ich. Und da könnt, also ich empfehle, dass man sich da hinsetzt und sich überlegt, okay, jetzt ist die Situation so, das sind meine Karrierechancen, das ist das Geld, das ich auch ansparen möchte in den 10 Jahren. Das sind wichtige 10 Jahre. Das Geld, das man jetzt spart, hat man dann später natürlich umso mehr, wenn man es gescheit investiert. Mhm. Da muss man sich hinsetzen und wirklich eine Art Businessplan für sein eigenes Leben irgendwie sich überlegen, damit man auch abgesichert ist. Also ich bespreche das auch immer wieder mit meinen Freundinnen, weil das uns alle irgendwo betrifft. Und in Wirklichkeit ist sozusagen die Quintessenz dann dieser Gespräche ist immer, für den Fall, dass nichts funktioniert und ich alleine bin mit den Kindern, mit einem Kind, mit zwei Kindern, mit drei Kindern, was auch immer, wie jeder unterschiedlich aufgestellt ist, kann ich mir mein Leben weiterhin leisten. Mhm. Und das ist wirklich die Frage, die sich da, glaube ich, jeder stellen muss. Unabhängig davon die Frage, was für ein Rechtsinstitut wähle ich für meine Beziehung. Es ist schon so, dass jetzt mittlerweile die Ehe und eingetragene Partnerschaft sehr ähnlich sind. In der eingetragenen Partnerschaft gibt es diese Beistandspflichten nicht. Die sind dann nicht, also sind dafür nicht formuliert worden. Es ist auch grundsätzlich leichter, die eingetragene Partnerschaft aufzulösen. Es ist fürs Erben dann noch relevant, potenziell, aber also sehr viele Unterschiede gibt es nicht. Die Ehe hat den Vorteil aus juristischer Sicht, dass es ein Vertrag ist, der einfach schon sehr viel Judikatur nach sich gezogen hat in der Auflösung. Also da ist man in der Bestimmung leichter, wenn man sagen kann, okay, das sind die Pflichten, das sind die Rechte, das sind die Folgen der Auflösung der Ehe. Da hat der Jurist einfach diesen Vorteil, dass es einfach mehr gibt als bei einer Partnerschaft. Empfehlen, ja, kann man weder das eine noch das andere, es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist auch eben eine persönliche Entscheidung, ob man in einer sozusagen schlichten, unter Anführungszeichen, Partnerschaft bleibt. Aus juristischer Sicht ist für mich das Auflösen einer schlichten Partnerschaft meist mit sehr viel Frustration auf der Parteienseite verbunden. Also wir hatten auch in der Beratung immer wieder Paare oder dann halt immer nur einer, der kommt, wo sich sehr oft diese Entscheidungsfindung nicht entwickelt hat, ja, und dann bleibt es in so einer Partnerschaft hängen. Und wenn man diese Entscheidung schon nicht getroffen hat aktiv, dann ist selbstverständlich auch nichts gesprochen worden über Geld. Das ist immer, also immer das Gleiche. Und das sind so Dinge, wenn man darüber nicht redet, dann verläuft das im Sand und 99% der Zeit trifft das die Frau.
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement jetzt gewesen, weil das mit dem Geld, das sehen wir ja dann auch immer wieder bei unseren Beratungen und bei unseren Workshops. Und
ja.
Genau, wenn nicht gesprochen wird, dann ist auch, kann man nichts lösen, oder?
Es ist so. So ist es, genau. Nee, und das Problem ist ja dann auch, gerade in der Partnerschaft, also in der Lebensgemeinschaft, die sich auflöst, wenn einer schon nicht drüber reden wollte, sollte der andere Lunte riechen.
Ja.
Ja. Weil dann hat er das Geld auf der Seite. Und ich sage jetzt eher, weil es ist in den meisten Fällen, die wir haben, ist es der Mann.
Ja.
Deswegen auch ein absolut unjuristischer, aber freundschaftlich gemeinter Tipp: Man möge sich ein Konto machen, von dem der andere nichts weiß.
So,
ja,
so
absolut.
Ja. 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 Ich persönlich, ich bin ja auch gegenüber Heiraten und Ehe ehrlicherweise ein bisschen kritisch, dass ich dem Ganzen gegenüberstehe. Ich sage immer, auch meinen Freundinnen und mir selber, im Endeffekt ist das ein Vertrag, den du eingehst. Ist das zu unromantisch gedacht oder trifft es das eigentlich auf den Punkt?
Nein, ist überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht unromantisch. Also ich habe gern geheiratet, ich freue mich, ja. Meine Ehe ist auch aufrecht. Wir nähern uns auch den 10 Jahren Ablaufdauer, schauen wir mal. Nein, Spaß beiseite, ich habe gute Hoffnung. Aber grundsätzlich ist ja diese Idee, die alte Idee oder romantische Idee der Ehe, das meistens endet das ja mit der Hochzeit. Ja, also der romantische Teil endet ja mit diesem Fest. Ne? Und der Rest ist ein Vertrag. Und ich finde das total in Ordnung, dass man das auch aushandelt.
Mhm.
Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das aushandelt. Ja? Also ich finde, das kann man schon auch so sagen.
Ja. Realistischer Blick auf die Dinge.
Ja.
Genau. Und was man eben auch noch hört, oder wenn ich mich halt mit dem Thema Heirat nehme, auch beschäftigt, man hört eben oft, dass es Sinn macht, wenn man dann gemeinsame Kinder hat. Würdest du sagen, das ist so? Und welche Nachteile hat das, wenn man jetzt Kinder plant oder hat und wenn man nicht verheiratet oder nicht in eine eingetragene Lebensgemeinschaft geht?
Also ich habe es auch schon oft gehört, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ne?
Mhm.
Der einzige Unterschied, wenn ich Kinder bei aufrechter Ehe bekomme, ist, dass die gemeinsame Obsorge im Gesetz verankert ist. Das ist aber finanziell irrelevant, ja? Denn wenn ein Mann die Vaterschaft anerkennt vom Kind, und das kann er ja unabhängig von einer Ehe oder nicht, hat er schlicht und einfach Unterhaltsansprüche, wenn er die nicht in Naturalleistungen erbringt.
Unterhaltspflichten.
Also der Unterhalt für Kinder, die nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen, ist zu leisten von dem, der sie nicht überwiegend betreut. Und auch im Doppelresidenzmodell, das ja irgendwie auch immer sehr populär ist, dass die Kinder zu annähernd gleichen Teilen betreut werden von beiden Elternteilen, ist es so, dass es einen Restunterhaltsanspruch gibt, wenn einer wirklich sehr viel mehr verdient als der andere.
Naja.
Gut zu wissen.
Nehme ich mal mit für die Zukunft.
Genau.
Hoffentlich nicht, aber man weiß nicht.
Ja, es ist immer besser, sich vorher schon irgendwie bewusst zu sein, was alles sein kann und entsprechend zu planen, nicht?
Das
ist ja, was du auch sagst.
Ja, und Kinder kosten Geld, das ist einfach so. Und Kinder kosten definitiv mehr, als der Gesetzgeber vorsieht als Unterhalt.
Ja. Mhm.
Ja, also wir haben eine in der Judikatur herausgebildete unterhaltsrechtliche Luxusgrenze, nennt man die. Die liegt beim zweifachen bzw. zweieinhalbfachen Regelbedarf. Die Regelbedarfssätze werden jetzt langsam auf die Inflation angepasst, immerhin, sind nach einer sehr, sehr langen Zeit, gerade letztes Jahr, einmal nach oben gesetzt worden, dass man es sozusagen auch spürt, nicht nur 10 Euro, ne?
Ja, ja.
Und werden jedes Jahr mittlerweile am 1.1. veröffentlicht, also die sind anzupassen. Das ist auch etwas, da muss man einfach auch als alleinerziehende Mutter oder als alleinerziehender Vater, der eben diese Unterhaltsansprüche geltend macht, schon immer wissen, dass ich danach schauen muss, dass ich mich darum kümmern muss, weil die Unterhaltsansprüche für die Kinder, die stehen den Kindern zu und nicht der Mutter oder dem Vater, mit dem sie da wohnen. Ja? Die müssen es nur geltend machen.
Ja.
Muss man auch wissen.
Ja, absolut.
Mhm.
Ja, gut, jetzt gehen wir mal von der Ehe aus. Also ich habe ja da schon einige Jahre im Buckel, ein bisschen, schon drei mehr, schon bald jetzt viermal die 10 Jahre geschafft. Und es klingt jetzt auch ein bisschen altmodisch, aber vielleicht kannst du uns dann doch nochmal so ein paar Begriffe, du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber nochmal dieses Thema eheliche Pflichten und dann auch Ehegattenunterhalt, das wird das vielleicht nochmal so als Begriffe bitte ansprechen. Und dann die dritte Frage dazu passend jetzt, wann macht denn dann tatsächlich so ein richtiger Ehevertrag, Ehepakt Sinn?
Okay, also der Ehegattenunterhalt ist etwas, das sich auch grundsätzlich die Ehegatten in aufrechter Ehe in Naturalleistungen schulden. Also es müssen sich wechselseitig die Ehegatten darum kümmern, dass es beiden gut geht. Ja, scheint irgendwie sinnvoll. Es kann, wenn es bestimmte Umstände vorliegen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, kann man diesen Ehegattenunterhalt auch in Geld verlangen, während aufrechter Ehe, trotzdem die Ehe weiter besteht. Der häufigste Fall, den wir sehen für den Ehegattenunterhaltsanspruch, ist, wenn sich die Ehe schon dem Ende nähert, eine Trennung stattgefunden hat, und aber eine Scheidung noch nicht vollzogen ist. Und für diesen Zeitraum steht halt dann der Ehegattenunterhalt zu. Klammer auf, juristisch natürlich, es gibt Ausnahmen, Verwirkungen und so weiter. Aber was wichtig ist, ist schon auch bei Ehen, die lange dauern, jetzt, weil du das angesprochen hast, muss man darauf aufpassen, dass man für den Fall der Fälle auch einen nachehelichen Unterhaltsanspruch geltend macht. Weil es kann durchaus sein, dass sich innerhalb der Partnerschaft das so ergeben hat, dass der eine zu Hause war oder mehr Pflichten zu Hause übernommen hat und der andere das Geld verdient hat. Das ist oft so, egal von, also das ist generationenübergreifend. Ja. Aber hier muss ich aufpassen, dass mir dann nicht etwas entgeht, worauf ich eigentlich einen Anspruch habe. Und gerade in den Fällen, wo einer der Partner ständig zu Hause war und gar keine Karriere gemacht hat, habe ich selbst dann, wenn ich keine Verschuldensscheidung habe, die der Auslöser ist für den Ehegattenunterhalt nach der Ehe, einen Billigkeitsunterhalt. Und da muss man aufpassen. Ja? Da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht irgendwas hergibt, worauf man eigentlich einen Anspruch hat, weil sonst kommt man sehr rasch in die Altersarmut.
Ja, danke, ja. Na, ganz wichtig, denke ich, das ist jetzt vor allem für unsere Hörerinnen, die eher so meine Generation sind, tatsächlich, und ich erlebe das auch in meiner Generation, dass sich die Leute dann plötzlich scheiden lassen nach 30, 40 Ehejahren, kommt ja auch vor. Und ich glaube, gerade das ist ja auch die Generation, wo sehr oft ein Teil, und da ist es meistens die Frau, nicht gearbeitet hat oder eben nicht ihre Eigenständigkeit hat. Und wir sehen es auch wiederum, wenn wir über das Geld sprechen und referieren, dass die Frauen da auch wirklich oft dann vollkommen blank dastehen, auch keine Ahnung haben von den Finanzen in der Familie nämlich.
Und ja, ja. Aber gut, dass du das sagst, dann kann ich das gleich sagen, weil das ist mir so ein Anliegen. Dieses Nicht-Kommunizieren über Geld, wenn das ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr vertretbar ist, dann kann, also das kann man mittlerweile unter ökonomische Gewalt in der Familie subsumieren. Ja. Da muss man aufpassen, also insbesondere dann, wenn eine Partei sozusagen nur einmal in der Woche 100 Euro am Tisch bekommt, um Essen zu kaufen, ja, oder keinen Zugriff hat auf Geld, der Mann alles verwaltet, auch auf Nachfrage der Mann nichts hergibt, es ist meistens der Mann, es gibt mir halt, es ist einfach so, das ist ein Zeichen von ökonomischer Gewalt. Und da muss man schon aufpassen drauf, dass man das nicht leichtfertig dann versucht wegzuwischen. Und glücklicherweise gibt es da mittlerweile auch eine Handreiche vom Bundesministerium für Justiz, die gerade rausgekommen ist, über den Umgang mit Gewalt. Zwar bezieht sich die jetzt primär auf den Umgang mit Gewalt im Zusammenhang mit Obsorge- und Kontaktrecht, aber da ist es trotzdem auch wichtig, dass dieses Thema ökonomische Gewalt jetzt ein bisschen ein Podium bekommt. Ja.
Sehr gut. Super wichtig, dass der Begriff auch überhaupt mal verankert wird und verbreitet wird, dass die Leute wissen, ja, das ist auch eine Form von Gewalt.
Genau.
Ja. Und das Wichtige für die Frauen auch, es liegt nicht an mir.
Ja. Genau.
Damit man endlich sein Leben da wieder in die Hand nehmen kann, wenn einem sowas passiert.
Absolut. Vielleicht nur für unsere Hörerinnen auch zur Erklärung noch eine Handreiche. Das ist ein ausgearbeitetes Papier zu dem Thema, wo das Justizministerium jetzt seine Meinung
korrekt gegeben hat. Ich sage es auch ganz offen und ehrlich, ich weiß nicht, warum das den Namen Handreiche
trägt. Ich habe den Namen vorher auch nicht gekannt,
muss ich sagen. Aber es ist ein Positionspapier, das die Richterinnen und Richter anwenden sollen für diese Fälle oder zumindest eine Hilfestellung haben. Ich habe Hoffnung, dass das ein bisschen ein Umdenken bewirkt.
Klingt gut. Ja. Super.
Ja.
Gut. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir schon viel Trennung gesprochen. Ehevertrag? Ja, Ehevertrag, ja. Vielleicht noch kurz. Puh. Nicht. Ja.
Also der Ehevertrag, das ist ein schwieriges Thema.
Okay.
Ja, grundsätzlich hat das Institut Ehe Rahmenbedingungen und eben auch Judikatur. Da gibt es bestimmte Grenzen, in denen ich mich bewegen kann. Und dann gibt es natürlich, wie bei jedem Vertrag, auch der typisiert ist bei uns im Recht, gibt es die Möglichkeit abzuweichen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt heirate in eine Familie, wo es ein Familienunternehmen gibt, dann würde ich jedenfalls raten, mit dem Partner darüber zu sprechen, ob man nicht einen Ehevertrag macht. Denn grundsätzlich ist das, was investiert wird in ein Unternehmen, von der Aufteilung ausgeschlossen. Und wenn ich jetzt jemanden heirate und ich denke mir, juhu, der hat eine tolle Familie hinter sich und die können uns immer finanzieren und was weiß ich. Und es ist aber alles Geld, das unternehmerisch genutzt wird und in diesem Unternehmen verankert ist. Und dann vielleicht arbeite ich auch dort nicht mit. Also ich habe nicht einmal einen Anspruch darauf, dass ich mir Miterwerbsanspruch dann in der Aufteilung geltend machen kann. Dann muss ich einfach aufpassen, weil sonst arbeite ich für den unternehmerischen Erfolg meines Ehemannes dann mit. Und im Endeffekt stehe ich dann aber blöd da, wenn man es jetzt so sagen darf. Ja.
Okay.
Das sehen wir auch immer wieder, dass bei den jungen Generationen, wenn jemand ein Unternehmen übernimmt, das tatsächlich auch ein Thema ist, das mit dem zukünftigen Ehepartner oder zukünftigen Ehepartnerin besprochen werden soll.
Mhm.
Also das ist wirklich auch das heiße Eisen im Moment für Eheverträge, weil hier eben auch dieses Fairness-Denken schon viel mehr verankert ist drin.
Ja.
Weil eben auch, glaube ich, die junge Generation sich mehr bewusst ist darüber, dass die Ehe halt potenziell auch nur ein zeitlich befristeter Vertrag ist.
Ja.
Ja, auch wenn ich die Ehe jetzt nicht befristet abschließen darf. Aber ich meine, ich habe halt ein Beendigungsinstitut.
Ja, ja. Absolut.
Und so ist es halt. Und da, glaube ich, macht es wirklich einen Sinn, sich hinzusetzen und das auszudiskutieren. Ganz oft sehen wir alte Eheverträge, wo dann drinnen steht, dass es für beide Parteien akzeptabel ist, wenn aus der Ehe gestrebt wird. Jetzt nicht unbedingt festhalten, dass das nicht unbedingt hält. Aber wenn sich das jemand ausmachen will, dann ist es eh in Ordnung. Ja? Also es kann jeder tun, wie er will. Es ist ja auch so, dass das Streben aus der Ehe, wenn man das so schön sagt, jetzt nicht mehr eine so absolute Eheverfehlung ist. Also insofern, jeder kann seine Beziehung öffnen, wie er möchte, aber Sinn macht es natürlich festzuhalten, dort wo es einen finanziellen Unterschied macht für einen Ehepartner. Das Zweite, wo man sinnvoll einen Ehevertrag schließen kann, ist die Unterhaltsansprüche, Ehegattenunterhaltsansprüche nach der Ehe festzulegen, weil dann hat das für den Scheidungsfall den Sinn, dass ich ihn theoretisch nicht mehr über ein Verschulden judizieren müsste. Also ich kann mir diesen Streit sparen, wer hat Schuld, weil es ist schon festgelegt, dass nach der Ehe ein Unterhalt zusteht.
Okay.
Jetzt muss man nur wissen, dass der Höhe nach, nach richterlichem Ermessen auch gekürzt werden kann, wenn da irgendwas Absurdes vereinbart ist. Aber im Regelfall überlegt man sich das ja vorher sehr gut, was man leisten kann und hält das dann in dem Vertrag auch so fest, dass das dann wirklich auch pickt.
Ja,
da spart man sich halt ein sehr emotionales Verfahren dann.
Ja, na, schon noch ein wichtiger Punkt. Also die zwei Punkte, ne? Wenn von einer Seite so ein Familienunternehmen da ist und dann eben tatsächlich für die Unterhaltsthemen und Streit vermeiden, ist immer gut.
Ja, und ein drittes Thema, das man auch ganz sinnvoll regeln kann, ist, wenn zum Beispiel eine Liegenschaft eingebracht wird in die Ehe, kann man festhalten, wer die bekommen soll. Das hat durchaus auch Sinn.
Ja. Okay. Ja, super, danke. Kurze Frage, eine super tolle Antwort, nämlich auch, wie du sagst, ist natürlich, man kann das jetzt nicht in 10 Minuten erklären alles, und das sollen ja die Leute auch zu euch kommen, wenn sie dann mehr darüber wissen wollen. Aber das ist übrigens also als Einwand, wir werden dann ohnehin in unseren Shownotes natürlich euren Kontakt dann auch verlinken. Und
danke. Aber klarerweise, es ist grundsätzlich, glaube ich, gescheit, dass man einfach so eine Idee hat.
Ja,
das kann ich da
überhaupt
tun.
Absolut.
Weil, wie gesagt, ich hab die Ehe immer so als Vertrag gesehen und für mich war es so, ja, wenn dann Ehe, dann auf jeden Fall mit Ehevertrag, ohne überhaupt zu wissen, was das überhaupt wirklich bedeutet und ob das immer Sinn macht. Weil es war einfach nur so, das klingt schlau als Absicherung, aber man muss sich natürlich genauer anschauen, wann macht es tatsächlich Sinn und wann eben nicht.
Ja.
Ja, wir haben jetzt eh schon relativ viel darüber gesprochen, zwischen Gesprächskultur in der Ehe, in der Partnerschaft, über das Thema Finanzen. Gibt es da noch was, was du sagen würdest, was dir noch fehlt, über das Thema Finanzen in der Ehe miteinander sprechen?
Nee, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dieses Gefühl, dass es unangenehm sein kann, dass man sich da trotz allem ein Herz fasst und einmal sagt, spielen wir mit offenen Karten. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass das etwas ist, was die jüngeren Frauen jetzt sozusagen mehr und mehr verstehen, dass es einfach eine Notwendigkeit ist. Ja. Meine, wir hatten jetzt vorgestern wieder Gender Pay Gap Tag. Genau. Ja. Jeder denkt sich dann immer wieder, Halleluja, wie kann das denn eigentlich noch sein? Aber ich glaube, das ist eine Übungssache. Mhm. Wenn ich mit meinem Partner, zu dem ich ja hoffentlich bitte das höchste Vertrauen habe, nicht über das sprechen kann, werde ich mich auch nie durchsetzen, dass ich eine Gehaltsanpassung bekomme. Also das ist einfach üben. Und es ist ja auch nicht unangenehm, dann zu sagen, ja, ich verdiene den Betrag X, so ist es halt. Und dann kommt man drauf, dass der Partner eh viel mehr verdient. Das würde ich jetzt persönlich auch nicht einsehen. Warum soll man dann die Haushaltsausgaben zu gleichen Teilen tragen? Ja, das sind schon Dinge, die man besprechen muss. Was ich auch sehr häufig sehe, ist, es ist alles super, alles wunderbar, die Hochzeit war toll, man entschließt sich dazu, Kinder zu haben und niemand spricht darüber, wer sich dann um die Kinder kümmert und vergisst aber dann auch, Sachen zu besprechen wie, machen wir ein Pensionssplitting? Mhm. Wer bleibt zu Hause? Bleiben wir zu gleichen Teilen zu Hause? Was bedeutet das finanziell für uns? Können wir uns das leisten, sozusagen, dass der mehr verdient, den gleichen Teil an Betreuungsaufgaben übernimmt? Und wir nehmen diesen Dip in unserem Familieneinkommen hin, weil wir eben wollen, dass die Karrierechancen für beide gleich bleiben. Ja? Das sind einfach ganz wichtige Fragen, die man sich stellen muss und die man auch einfach wirklich besprechen muss.
Absolut. Und das hat langfristige finanzielle Auswirkungen, gerade wenn es um Kinder geht und Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit und so weiter.
Definitiv.
Ja. Und Pensionssplitting wirklich, ich kann es nur empfehlen, das abzuschließen, solange man gut ist miteinander. Wenn die Ehe schon nicht mehr gut funktioniert, dann ist auch wirklich keiner der beiden mehr bereit, etwas zu geben, was er nicht absolut muss.
Deshalb das vorher klären und vorher darüber sprechen, damit man für später vorbereitet ist.
Das Sprechen ist überhaupt, glaube ich, ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und das Sprechen über die Finanzen mit allen Konsequenzen. Ja. Und da arbeiten wir alle dran, wiederum etwas, was uns verbindet, oder? Damit das besser funktioniert.
Ihr macht eine super Arbeit dafür.
Naja, ihr auch, genau, in der Kanzlei. Ja, soll man noch kurz auf ein Thema, kann ja auch passieren, jetzt, dass einmal ein Partner, Partnerin verstirbt. Mhm. Willst du da vielleicht noch was dazu sagen?
Plädiere ich wohl auch sehr für die Ehe. Ja. In der Ehe ist es so, dass der Ehepartner nach der gesetzlichen Erbfolge erbt, in der Lebensgemeinschaft nicht.
Aha.
Ja, also da habe ich einfach viele, viele Probleme. Was man sich da auch wirklich überlegen sollte, insbesondere wenn man eben am Start der finanziellen Karriere ist, bitte machen Sie ein Testament. Es ist die gesetzliche Erbfolge, sieht ja nicht nur vor, dass der Ehegatte erbt, sondern auch potenziell Kinder. Und ich weiß nicht, wie das sozusagen eure Hörerinnenschaft alles schafft, aber mit 35, 36, 37, was auch immer, ist man im Regelfall dann nicht in der Lage, die Kinder auszuzahlen. Mhm. Ja, weil wenn man schon gemeinsam jetzt in einer Eigentümerpartnerschaft zum Beispiel eine Liegenschaft, eine Wohnung angeschafft hat, dann ist man normalerweise in diesem Alter noch beim Rückzahlen von einem Kredit. Ja? Und diesen Kredit muss man dann weiterzahlen, wenn man die Liegenschaft halten will. Und es ist zwar schön, dass man grundsätzlich das Hälfte-Eigentum dann übertragen bekommen kann, ja, oder übertragen bekommt, aber ich muss dann den Kindern eine Ausgleichszahlung leisten. Und das ist kann schon einmal finanziell ordentlich wehtun, ja, sowas. Und zwar, es gibt dann immer Lösungswege, aber es ist viel einfacher, wenn man sich's vorher überlegt und nicht nachher dann lösen muss, wenn man eh in einer Situation ist, wo es nicht angenehm ist, über solche Sachen nachzudenken, sondern einfach mal auch in der Trauer sein möchte und das verarbeiten möchte und sich eh um die Kinder kümmern muss. Ja,
ja, ganz wichtiger Punkt. Es ist etwas in meinen Kopf gekommen aus meiner Bankerfahrung da auch. Also wir haben schon immer bei Krediten, auch gerade für junge Paare, wirklich sehr empfohlen, da eine Ablebensversicherung auf Gegenseitigkeit abzuschließen. Mhm. Ich bin sonst kein so großer Versicherungsfreund, vor allem also jetzt nicht, wenn es um kapitalaufbauende Themen geht, aber ich glaube, das macht schon wirklich Sinn, wenn gemeinsames Eigentum an einer Wohnung, an einem Haus, also Liegenschaft angeschafft wird, nicht? Dass die jungen Partner da, Partnerinnen, dann wirklich auch eine Ablebensversicherung abschließen, weil das löst dann zumindest das Problem der Kreditrückzahlung. Ne?
Und das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil man hört schon immer wieder jetzt auch in dem Alter um 40, das passiert ja dann doch, dann ist es ein Unfall, dann ist es Krebs.
Ja.
Aber in dem Zeitpunkt, wo mein Partner eine Krebserkrankung dann hat, kann ich mir halt die Ablebensversicherung
nicht
die Reisen schmieren.
Genau,
ist einfach perdu, dieses Thema dann.
Ja, absolut.
Und da muss ich einfach vorher das zahlen und es ist halt so. Und fairerweise, also wenn ich eh dabei bin, dass ich mir diese Anschaffungen leisten kann, dann muss ich mir eigentlich auch diese Ablebensversicherung leisten können. Und da sage ich auch, manchmal zahlt man halt Dinge für die Sicherheit, die rentieren sich dann im besten Fall nicht, aber dann hat man dafür gezahlt, dass man das Glück hat, mit dem Partner weiterzumachen.
Das sehe ich absolut. Ja, absolut. Ja, genau. Also diese Art von Versicherung würde ich wirklich als absolut notwendig erachten. Und ich muss auch sagen, ich finde, es liegt dann auch in der Verantwortung der Bankberaterinnen, in so einem Fall, wo ein Kreditobligo beraten wird, auch darauf hinzuweisen.
Das wäre super, ja. Eine gute Beratung ist immer Gold wert.
Ja.
Das ist klar. Aber zum Thema Testament, glaube ich, hat das auch noch einen anderen Hintergrund, gerade bei der Partnerschaft. Was ich auch gern mitgebe, ist, man kann natürlich nicht regeln, was passiert, wenn beide versterben mit den Kindern. Ja. Aber man kann sich schon Gedanken machen und gerade die Pflegschaftsgerichte nehmen das schon her, was im Testament steht, und beachten das. Ja. Also wenn ich zum Beispiel sag, ich möchte jedenfalls nicht, dass meine Kinder zu meinem Bruder kommen, was weiß ich, warum auch immer, dann wird da schon ein Pflegschaftsgericht darauf achten.
Okay.
Ja, oder wenn ich sage, meine Kinder mögen das Geld verwenden für ABC, dann kann man kann da schon Regelungen finden, dann gemeinsam mit dem Pflegschaftsgericht, die auch das beste Interesse der Kinder dann im Sinne haben, weil wenn ich ja dann die Obsorge jemandem anderen übertragen muss in so einem grauslichen Fall, dann kann das Pflegschaftsgericht da auch sinnvoll zur Seite stehen.
Okay.
Ja,
ja, so viele Themen.
Das ist extrem spannend. Aber vielleicht noch ein Aspekt, weil wir haben jetzt gesprochen über Ehe, über eingetragene Lebensgemeinschaft, über was wir noch nicht gesprochen haben, aber was sehr häufig oft vorkommt mittlerweile, ist ja die Patchwork-Familie.
Ja.
Was ist denn da juristisch zu beachten, wenn man in eine Patchwork-Familie kommt?
Also eine Patchwork-Familie ist ja ein Terminus, den es nicht gibt im Gesetz.
Ja.
Die Patchwork-Familie ist ja in Wirklichkeit nicht ein anderes Institut als eine Familie. Ja. Also wenn ich jetzt habe aus zwei Partnerschaften, jeweils einer heiratet dann wieder und die bringen dann Kinder mit aus der vielleicht vorangegangenen Partnerschaft, habe ich trotzdem dort wieder eine Kernfamilie. Aber unabhängig davon ist natürlich wichtig, wenn ich diese Bonuskinder dann betreue als Bonuselternteil, dann muss ich schauen, dass ich die Werte dem Kind vermittle, die die leiblichen Eltern eben auch diesem Kind vermitteln. Also ich muss mich schon da sozusagen unter Anführungszeichen ein bisschen unterordnen. Ja? Ich darf das Kind abholen, ja? Ich darf im Fall der Fälle das von der Schule nehmen, wenn es krank ist, darf ich es betreuen, zum Arzt bringen, das sind alles klare Sachen. Aber finanziell ist wichtig, insbesondere dann, wenn es eine Patchwork-Familie ist, wo die Kinder schon älter sind auch, dass man sich hier auch Überlegungen anstellt, wie man das regelt für den Ablebensfall.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt wieder heirate, dann habe ich ja meinen Ehepartner dann wieder als nach der gesetzlichen Erbfolge Erbberechtigten drinnen. Und da kann das dann ganz oft zu schieren Streitereien führen.
Mhm.
Ja, weil wenn dieser neue Partner von den Kindern nicht angenommen ist und dann im Ablebensfall des leiblichen Elternteils steht dem irgendwas zu, und dann ist es vielleicht auch noch so, dass das eben in Beton gegossenes Vermögen ist, dann habe ich das Problem veräußern, wie halte ich ein Familienhaus, habe ich Benutzungsregelungen, also da gibt es wirklich alles. Und das ist sinnvoller dann, dass man sagt, okay, zum Beispiel bei wohlhabenden Familien, du hast deins, ich habe meins, wir machen einen wechselseitigen Erbverzicht. Ja? Ah. Zum Beispiel. Ja. Oder man sagt, jetzt haben wir gemeinsam das und das aufgebaut, du kriegst das, das Legat kann ich ja formulieren und für den Rest kriegst du einfach nichts. Ja? Und das braucht man aber schriftlich. Das geht nicht, dass man sich das nur halb ausmacht zwischen Tür und Angel. Und es macht auch einen Sinn. Und ich persönlich halte es dann immer für ganz sinnvoll, dass man dann auch ins Testament reinschreibt, warum. Ja? Mhm. Weil das meiste an Streitereien kommt, weil die Kinder oder der Ehegatte, der Verstorbenen nicht sagen kann, warum.
Ja? Okay. Ja.
Und das ist zwar rechtlich nicht bindend, aber es hilft oft.
Fragmentationen, ja.
Aber pro Testament bitte jedenfalls, da bin ich ganz, ganz stark dafür, dass man sich das rechtzeitig überlegt, auch wenn sich niemand mit dem eigenen Ableben beschäftigen will.
Ja. Natürlich, das sind wieder so Tabuthemen, nicht? Das ist ja fast so schlimm wie übers Geld sprechen oder nicht sprechen, ist es, ja, man spricht nicht über den Tod auch. Ja. Aber es kommt für alle irgendwann, nicht?
Ja.
Ja.
Das gewiss.
Wollen wir noch, ich werbe jetzt schon ganz viel, wenn ich auch auf unsere Zeit schaue. Caroline, vielen, vielen Dank mal für so diese spannend. Einblicke. Zusammenfassend noch irgendwas, wo du sagst, so, das soll jetzt den Hörerinnen besonders noch im Gedächtnis bleiben?
Ja, sprechen Sie bitte über Geld.
Ja, super.
Das unterstreichen wir.
Das unterstreichen wir. Ganz, ganz fest. Genau.
Das ist wirklich das wirklich das Allerwichtigste. Ja? Über Geld sprechen und fairerweise das finanzielle Leben mit ein bisschen Unternehmertum betrachten.
Sehr gut, das ist ein wunderschöner
Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat uns sehr viel Freude bereitet. Das war auch sicherlich für unsere Hörerinnen ganz, ganz spannend.
Sehr. Und hat viele neue Fragen bestimmt aufgeworfen, die ja dann auch in Beratungsgesprächen mit dir natürlich weiter diskutiert werden können.
Genau, und deshalb, liebe Hörerinnen, ihr findet natürlich alle Kontaktdaten zur Kanzlei, findet ihr in den Shownotes. Hört die Folge an, teilt es, liked es, shared es mit euren FreundInnen, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das Wissen, was da heute vermittelt wurde.
Vielen Dank.
Vielen Dank.